Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie viel Geld sollten Azubis verdienen? Das fragen sich seit einiger Zeit nicht mehr nur die Azubis. Auch die Politik hat sich des Themas angenommen. Ein Mindestlohn für Auszubildende, der steht schon im Koalitionsvertrag. Gestritten wird aber trotzdem. Nicht nur über die Höhe, manche hat grundsätzliche Bedenken. Über die sogenannte Mindestausbildungsvergütung streiten wir heute in dieser Sendung. Zuerst aber geht's noch nach Hessen. Dort streitet heute der Landtag über die Kooperation mit dem Moschee-Dachverband DITIB. Besser gesagt darüber, ob man diese Kooperation besser heute als morgen beenden sollte. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Die DITIB hat seit einiger Zeit ein echtes Imageproblem. Es ist noch gar nicht so lange her, da war dieser Moschee-Dachverband in vielen Bundesländern ganz selbstverständlicher Partner bei der Gestaltung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts. Aus damaliger Sicht war das auch gar nicht so abwegig, denn ziemlich ähnlich sah und sieht ja immer noch die Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen in Deutschland aus, wenn es um Religionsunterricht geht. Nur wird zunehmend deutlich, dass die DITIB, auch weil das so in ihrer Satzung steht, direkt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet weisungsabhängig ist. Nicht nur, weil es mit der Freiheit von Bildung in der Türkei derzeit ja nicht gerade zum Besten bestellt ist, ist das ein Problem für den Unterricht auch in Deutschland, der ja nicht über Umwege in den Zimmern einer türkischen Behörde gestaltet werden soll. In Hessen und nicht nur dort steht die Zusammenarbeit deshalb auf dem Prüfstand. Nach 6 Jahren teilweise auch erfolgreicher Kooperation. Und darüber debattiert heute der Landtag in Wiesbaden, Ludger Fittgau, mit den Hintergründen.
Hessen hat das rein staatliche Schulfach Islamunterricht als Alternative zum bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit DITIB schon vor 2 Monaten festgeschrieben. Nämlich im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen für die Landesregierung. Das neue Fach ohne Beteiligung des deutsch-türkischen Moscheeverbandes bietet das hessische Kultusministerium im kommenden Schuljahr erstmals in begrenztem Umfang an. Der staatliche Islamunterricht umfasst künftig laut einer Mitteilung des Ministeriums so wörtlich die Grundlagen des Islams, die islamischen Glaubensinhalte, die Geschichte, Kultur, Philosophie sowie die Ethik und damit die ganze Vielfalt des Islams. Alexander Lorz, hessischer CDU-Kultusminister und derzeitiger Vorsitzender der Kultusministerkonferenz.
Weil mir wichtig ist, dass die muslimischen Schülerinnen und Schüler auf keinen Fall ohne ein entsprechendes Angebot in unseren Schulen bleiben soll.
Denn der Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Moscheeverband DITIB steht auf der Kippe. Noch hat DITIB eine Frist bis Ende April, um nachzuweisen, dass man von der türkischen Regierung unabhängig ist. Bisher konnte der Moscheeverband diesen Beleg jedoch nicht erbringen, so Hessens Kultusminister Alexander Lorz. Doch das sei heute notwendiger als vor 6 Jahren, als die Kooperation des Landes mit DITIB begann.
Die Situation ist insofern anders geworden, als sich natürlich die Lage in der Türkei verändert hat. Damit auch die Verbindungen zwischen dem türkischen Staat, zwischen der türkischen Religionsbehörde Diyanet und DITIB, sowohl dem Bundesverband als auch den Landesverbänden, einfach eine andere Qualität bekommen hat in den letzten Jahren. Das haben wir an vielen Vorfällen und Phänomenen wahrnehmen können.
Gutachter der hessischen Landesregierung waren zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weisungskette von der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet über die deutsche DITIB-Zentrale in Köln bis zum hessischen Verband bestehe. Einen Durchgriff der türkischen Regierung auf den hiesigen Unterricht befürchtet auch Maike Wiedwald. Sie ist eine der beiden hessischen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW.
Und wenn wir uns die Türkei angucken, sind viele Kollegen und Kolleginnen auch unserer Partnergewerkschaft dort entlassen worden. Inhalte, beispielsweise die Evolutionstheorie in der Biologie, sind rausgenommen worden aus Schule, die aber hier einfach fest verankert sind, auch in Lehrplänen zu Recht. Und infolgedessen muss man auch dafür sorgen, dass es keinen direkten Durchgriff gibt.
Aus Sicht des hessischen Kultusministeriums ist das trotz einiger Satzungsänderungen des hessischen DITIB-Landesverbandes bisher nicht gewährleistet. Der hessische DITIB-Vorsitzende Salih Özkan stand dem Deutschlandfunk aus zeitlichen Gründen nicht für ein Interview zur Verfügung. Man fühle sich allerdings von verschiedenen Seiten funktionalisiert, kritisiert Salih Özkan beim kurzen Telefonkontakt. Man hoffe sehr, dass die lange Zeit reibungslose Kooperation mit dem Land Hessen doch über 2019 hinaus fortgesetzt werden könne. Hessens Kultusminister Alexander Lorz teilt die Meinung, dass die auch mit Zustimmung von DITIB bisher vom Land eingestellten Religionslehrer ihre Arbeit gut gemacht haben.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, es sind unsere Lehrer, es sind staatliche Lehrkräfte, deutsche Beamte, die das an einer deutschen Universität studiert haben, die entsprechenden Abschlüsse gemacht haben und deswegen das Potenzial werden wir auch weiter nutzen. Es geht ausschließlich um die Frage, ob DITIB als Institution, als Religionsgemeinschaft weiterhin als Kooperationspartner für den Religionsunterricht in Frage kommt, aber an dem, was unsere Lehrkräfte konkret im Unterricht machen, ist nichts auszusetzen.
Die aktuelle Botschaft aus Hessen lautet also, der Islam wird weiter Unterrichtsfach sein. Doch womöglich schon bald nicht mehr mit DITIB als Kooperationspartner.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Es gibt da eine Wahl, bei der bleiben die Menschen traditionell gerne zu Hause, nämlich die Wahl zum EU-Parlament. Aber das muss ja nicht so sein. Und deswegen gibt es auch da so etwas wie Nachwuchsarbeit. Ein Beispiel dafür ist Your Europe, Your Say, ein Projekt. Da treffen Schüler aus ganz Europa in Brüssel zusammen, um dort ihre Ideen, Wünsche und Forderungen an die EU zu formulieren. Und, das ist das Entscheidende, die Ergebnisse, die gehen in jedem Fall an die EU-Parlamentarier weiter. Aktives Mitmischen also. Und aus jedem EU-Land ist eine Schule dabei. Aus Deutschland ist es die Wilhelm-Raabe-Schule aus Hannover. Aber natürlich, man fährt nicht einfach nach Brüssel und redet drauf los. Ein solches Treffen will natürlich gut vorbereitet sein. Und Alexander Budde hat den Schülerinnen und Schülern dabei über die Schulter geschaut.
Versammlung der Zehnklässler in der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover. Anna Kreschewski erzählt vom Losglück. Und der Fairness halber sei angemerkt, ein flottes Bewerbungsschreiben der Politiklehrerin war auch mit im Spiel. Nun ist das Gymnasium als einzige deutsche Schule auserwählt, beim Projekt Your Europe, Your Say dabei zu sein.
Da werden wir Ende März noch mit 3 Schülern, die hier vorne sitzen, mit Lukas, Didem und Nina aus dem 11. Jahrgang, nach Brüssel fahren. Denn es ist so, dass in diesem Kontext verschiedene Jugendliche aus den EU-Mitgliedsländern und auch aus den Bewerberländern dann in Brüssel zusammenkommen, um über die Zukunft der EU zu diskutieren. Jetzt gerade in Zeiten von Brexit und sogenannter Flüchtlingskrise ist ja auch richtig was los.
Zur Vorbereitung ist Renate Heinisch angereist. Die ehemalige Europaabgeordnete erklimmt die Bühne. Sie mustert ihr jugendliches Publikum und steigt in den Dialog der Generationen ein.
Ich bin mit euch auf einer Ebene, das sage ich euch gleich. Der einzige Unterschied ist, dass ich vielleicht eure Großmutter sein kann, weil ich schon 82 Jahre bin. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ich bin groß geworden ohne Fernseher. Das sind ganz, ganz verschiedene Welten.
Geboren 1937 im badischen Boxberg, studierte Heinisch Pharmazie, machte sich später als Apothekerin selbstständig, trat mit Anfang 50 als politische Spätgezündete in die CDU ein und wurde 1994 ins Europäische Parlament gewählt. Seit 2002 gehört sie ehrenamtlich und überparteilich dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss an. Heinisch hat Unterlagen mitgebracht. Es sind Folien mit Organigrammen, Gesetzesparagraphen, Tabellen. Sie sollen unsere europäische Demokratie beschreiben. Doch die Folien bleiben an diesem Morgen unberührt. Heinisch erzählt vom Schrecken des Krieges, von den toten Soldaten, die im Staub vor der elterlichen Apotheke lagen.
Und wenn man dann auch an den Grenzen nachher sieht, man steht da, meine Mutti ist von Südamerika, von Chile, und hatte ihre Freundin in Frankreich und steht dann an der Grenze und sie kann nur winken, ist einfach getrennt voneinander.
Heinisch sagt, der Begriff Freundschaft trifft für sie am besten, worum es in Europa geht.
Keine Demokratie, keine Freundschaft, keine Liebe zueinander ist selbstverständlich. Man muss jeden Tag daran arbeiten.
Mühsam ist die Beziehungsarbeit, das dämpfte zuletzt die Begeisterung.
Warum nimmt Europa immer ständig bestimmte Länder als schlechte Beispiele? Ich meine, würden Sie schlecht über einen Freund reden?
Heute Morgen habe ich Fernseher angemacht, nur Brexit, Brexit, Brexit. Langsam hast du dann auch das Gefühl, jetzt muss es endlich mal zu Ende sein. Das ist natürlich nicht freundschaftlich, wenn man das sagt.
Am schicksalhaften Referendum über Austritt oder Verbleib haben sich die britischen Jungwähler kaum beteiligt. Bei den letzten Wahlen 2014 traten europaweit nur 30% der 16- bis 29-Jährigen an die Urnen. Die verfügbaren Zahlen lassen vermuten, dass in diesem Jahr Ähnliches passieren kann.
Ich denke, dass halt viele junge Leute meinen, sie könnten nicht wirklich was erreichen mit ihrer Stimme. Und es dann einfach so laufen lassen.
Vermutet Lukas Nordsieg, 17, der sich mehr Aufklärung über die europäische Demokratie in sozialen Netzwerken wünscht. Für ein soziales Europa, solidarisch mit Geflüchteten, will Nina Schlenke auf der Jugendplenartagung plädieren. Und die 16-Jährige sieht noch ein Anliegen speziell ihrer Generation.
Umweltschutz ganz wichtig, auch aus anderen Ländern.
Nach Brüssel wird auch Didem Yilmaz reisen, ebenfalls 16.
Da kommt ja jetzt wieder dieser ganze Populismus und so auf. Und ich glaube, das ist gerade ein Punkt, wo Europa auch so daran zerbrechen kann.
Die europäische Integration, sagt sie, ist die Zukunft und die kann niemanden kalt lassen.
Mehr Geld zieht eigentlich immer. In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Die Betriebe, die Wirtschaft klagen darüber, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht besetzt kriegen. Gleichzeitig sind in bestimmten Branchen die Abbrecherzahlen immer noch hoch, zu hoch. Und die Bundesregierung plant jetzt einen branchenübergreifenden Mindestlohn oder besser gesagt Mindestausbildungsvergütung, so heißt das. Wie gesagt, mehr Geld zieht eigentlich immer. Laut Plan soll diese sogenannte Mindestausbildungsvergütung spätestens zum 1. August beschlossen werden und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Und es liegt ja auch schon ein Entwurf auf dem Tisch. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat diesen Entwurf auf den Tisch dorthin gelegt und das steht drin: 504 Euro im ersten Lehrjahr, 529 im zweiten und 554 im dritten Lehrjahr. Viel zu wenig, sagen die Gewerkschaften. Die Wirtschaft dagegen hat eher grundsätzliche Einwände, fürchtet überforderte Kleinbetriebe und wegfallende Ausbildungsplätze. Darüber wollen wir jetzt mal streiten, über diese Mindestausbildungsvergütung. Und zwar mit mir, besser gesagt miteinander streiten, jetzt Manuela Konte, Bundesjugendsekretärin beim DGB, und Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und dort Leiter des Kompetenzfelds berufliche Qualifizierung und Fachkräfte. Frau Konte, Herr Werner, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Herr Werner, wir machen mal mit Ihnen den Anfang. Also Fachkräftemangel, berufliche Ausbildung in Deutschland wird immer uninteressanter, immer weniger junge Leute entscheiden sich dafür. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen eine Mindestausbildungsvergütung als Anreiz?
Ja, aus meiner Sicht spricht dagegen, dass sie unser Attraktivitätsproblem, was wir in der beruflichen Bildung haben, nicht löst. Also im Kern geht es um eine Frage der Umverteilung, also wer zahlt den Lebensunterhalt der Auszubildenden. Und da soll die Ausbildungsvergütung einen Beitrag leisten, sie soll angemessen sein. Aber es gibt eben auch darüber hinaus noch das Kindergeld von knapp 200 Euro. Es gibt die Unterhaltspflicht der Eltern. Und in dem Fall, wo Eltern eben nicht zahlen können, gibt es eben Berufsausbildungsbeihilfe. Also eigentlich ist die Versorgungssituation für Auszubildende ganz gut geregelt. Und die Ausbildungsvergütung als Faktor der Attraktivität von Berufen wirkt halt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Weil junge Menschen interessiert vor allem die Perspektive im Beruf, interessiert das, was sie dort lernen und tun können. Und die Ausbildungsvergütung ist ein Hygienefaktor, aber nicht zentral, um eben Nachfrage zu steuern. Weil wenn wir uns die Berufe mal anschauen, wo wir am meisten Bewerbermangel haben, dann liegen die alle deutlich über den Sätzen, über die wir gerade diskutieren. Also die Berufe mit echtem Fachkräftemangel sind in der Regel deutlich besser vergütet, was einfach zeigt, dass die Ausbildungsvergütung alleine es nicht lösen wird.
Frau Konte, dann halten Sie mal dagegen.
Ja, wir sehen das nicht so. Wir sagen Vertragslösungsquoten und Besetzungsprobleme. Das sind das Ergebnis schlechter Ausbildungsbedingungen, mangelnder Qualität. Und dazu gehört eben auch die Bezahlung und die Frage, ob ich mir eine Ausbildung überhaupt leisten kann. Wenn wir über eine Ausbildungsvergütung sprechen, dann reden wir über eine Vergütung und nicht über eine Sozialleistung. Und so steht es auch im Koalitionsvertrag, weil Auszubildende leisten einen wertschöpfenden Beitrag und tragen zum Unternehmererfolg bei.
Herr Werner, also Sie haben gerade gesagt, es kommt eben nicht allein auf die Ausbildungsvergütung an. Und der Fachkräftemangel ist vor allem in den Branchen besonders groß, die sowieso schon über dem jetzt nun geplanten Mindestlohn oder der Mindestausbildungsvergütung bezahlen. Allerdings, wenn wir mal über die Abbrecher sprechen, dann sprechen die Abbrecherzahlen eine andere Sprache. Gerade in den schlecht vergüteten Branchen sind die ja ziemlich hoch. Das ist doch ein echtes wirtschaftliches Argument, weil Abbrecher, das ist doch eine wirtschaftliche Fehlinvestition.
Ja, es besteht ein Zusammenhang, das bestreite ich gar nicht, aber ich glaube, der macht sich eher an anderen Faktoren fest. Nämlich zum Beispiel an der Frage, wie liegen die Arbeitszeiten? Ne? Und alles, was mit Abendarbeit, Arbeit am Wochenende zu tun hat, mit schwerer körperlicher Arbeit, das ist für Jugendliche nicht so attraktiv wie Büroberufe oder Berufe, wo sie eben viele soziale Kontakte haben und die Arbeitszeiten flexibler gestalten können. Und das ist meines Erachtens der Haupttreiber. Es gibt dann einen Zusammenhang, dass es in der Regel Berufe sind mit einer geringeren Vergütung, beispielsweise im Maurer- oder im Fleischerhandwerk oder in anderen oder im Metallhandwerk. Aber das sind eben vor allem auch die, wo harte körperliche Arbeit gefragt ist und junge Menschen das nicht immer so als erste Wahl für sich sehen.
Also Sie haben jetzt das Beispiel der Fleischerinnenhandwerk angesprochen und gerade im Osten weigern sich da die Arbeitgeber, neue Tarifverträge abzuschließen. Und ich kann das Rumgejammer mancher Arbeitgeber nicht verstehen. Sie haben es doch selbst in der Hand. Sie müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und Tarifverträge abschließen. Eine Mindestausbildungsvergütung ersetzt keine guten tariflichen Regelungen. Sie ist eine untere Haltelinie, da wo keine Tarifverträge zur Orientierung ermittelt werden können.
Ein wichtiges Argument der Gegner dieser Mindestvergütung ist natürlich auch, dass
Vergütung ist kein Gehalt, sondern eine Vergütung. Sie haben es gerade einen Beitrag zur Lebenshaltung genannt, Herr Werner. Aber Vergütung, Gehalt, ist eigentlich eine kleinkarierte Unterscheidung.
Ja, sie soll sich natürlich auch an dem bemessen, was ganz klar passiert, produktive Leistungen von Auszubildenden. Also sie arbeiten im Betrieb ja auch mit, sie machen Learning by Doing und sie erbringen natürlich auch Leistungen, die den Betrieb nutzen, die er für den Kunden erbringen kann. Das ist auch ein Faktor, an dem sich die Höhe der Ausbildungsvergütung bemessen soll. Aber gerade in den Berufen, wo wir niedrige Vergütung haben, haben wir eben auch keine sonstigen sehr hohen Einkommen und auch eine andere Zahlungsbereitschaft von Kunden. Also wenn Sie sich Friseurhandwerk anschauen, was in diesen Ketten teilweise nur noch für einen Haarschnitt bezahlt wird, das schlägt natürlich auf die Einkommen der Beschäftigten und auch auf die Ausbildungsvergütungen durch. Und das gilt dann auch fürs Metallhandwerk oder viele andere Handwerksberufe, wo natürlich dann die Verbraucher auch gucken müssen, bin ich bereit für die Qualität eben auch mehr zu bezahlen und damit eben auch im Betrieb in die Lage zu versetzen, qualitativ hochwertigere Ausbildungsplätze anzubieten.
Frau Konter, die Mindestvergütung gilt für alle, soll für alle gelten, noch ist sie ja nicht da. Sie haben gerade gesagt, Sie können das Gejammer mancher Betriebe da nicht verstehen. Aber ist es nicht tatsächlich ein Problem? Also klar, die großen Konzerne, die zahlen ja eh jetzt schon deutlich mehr als die geplante Mindestvergütung. Aber für kleinere Betriebe könnte es doch tatsächlich bedeuten, dass dann einfach weniger oder gar nicht mehr ausgebildet wird. Das ist eine Gefahr, oder?
Ja, wir sehen gerade bei den Klein- und Kleinstbetrieben als Gewerkschaften haben wir da einfach andere Lösungsvorschläge. Klar ist, die Zeche darf nicht bei den Auszubildenden abgeladen werden. Auszubildende von ihnen wird sehr viel Flexibilität, sehr viel Arbeitseinsatz abgefordert im Betrieb. Sie tragen zum Unternehmenserfolg bei. Und es gibt da andere Möglichkeiten, die kleinen Unternehmen zu unterstützen, wie zum Beispiel durch eine Umlagefinanzierung. Und wenn man jetzt nur die Ausbildungskosten sich betrachtet, natürlich reduzieren die sich auch durch eine Mindestausbildungsvergütung, wenn Wertschätzung in Form von Vergütung passiert, als untere Haltelinie. Das heißt, wenn ich mir eine Ausbildung leisten kann, dann habe ich eine höhere Motivation. Ich erarbeite dadurch höhere Erträge und es hat unterm Strich dann auch die Folge, dass wir eine niedrigere Vertragslösungsquote haben und auch die Unternehmen nicht so viel in die Werbung investieren müssen, um den passenden Auszubildenden für ihren Ausbildungsplatz zu finden.
Ja, den Zusammenhang, den sehe ich so direkt nicht. Also wenn wir mal bestimmte Beispiele nehmen, es gibt jetzt vielleicht heute eine Vergütung von 450 Euro und demnächst dann 504. Also das wird keinen großen Sogeffekt auf junge Menschen auslösen, dann in diese Berufe zu gehen. Sondern die Unternehmen müssen sich natürlich sehr stark Gedanken darüber machen, wie kann ich attraktiv werden für Bewerber und wie kann ich auch eine gute Ausbildungsqualität bereitstellen. Und das geht eben über die Vergütung auch hinaus. Man muss ja auch sehen, dass im Unternehmen auch andere Kosten anfallen. Das fängt eben bei der Ausstattung mit den Lernwerkzeugen, mit den Arbeitswerkzeugen an. Das ist natürlich auch eine Frage, wie ich lernfördernde Umgebung im Betrieb schaffe, wie ich auch Ausbilder dafür mit Zeit ausstatte. Natürlich gibt es da in vielen Branchen, in manchen Berufen auch noch viel zu tun. Aber da brauchen wir eher eine Unterstützung als sozusagen jetzt eine Mindesthöhe einer Vergütung, die viele Qualitätsprobleme gar nicht adressiert.
Ja, die Qualität ist wichtig. Aber es geht ja hier nicht um entweder oder. Und zur Qualität gehört eben auch die Frage der Vergütung und ob ich mir die Ausbildung leisten kann. Und wir reden, wenn wir über Frau Kalitscheks Beispiel oder Ankopplung an der Schüler-BAföG reden, sie hat Sozialleistungen benannt. Wir sagen, es ist eine Vergütung. Also eine Ankopplung an der Schüler-BAföG sehen wir nicht, sondern es muss sich an den Tarifverträgen orientieren. Und ganz nebenbei hat sie Brutto-Netto-Falle gemacht, weil unterm Strich Auszubildende müssen ab dem ersten Tag Sozialleistungen bezahlen und wären dann mit dem Vorschlag von Frau Kalitschek unter den 504 Euro, nämlich knapp 100 Euro drunter, unter dem, was Schülerinnen und Schüler bekommen.
Und wie sehen Sie das, wenn jetzt dieser Mindestausbildungsvergütung kommt, Frau Konte, dass da möglicherweise, wenn sie denn kommt ab 2020, dass möglicherweise ein Lehrling im ersten Lehrjahr mehr verdient als ein Lehrling im dritten Lehrjahr? Kann ja passieren.
Es sollten alle gleichermaßen angepasst werden. Also wir haben als Beispielrechnung ja gesagt, es soll sich an 80% des tariflichen Durchschnitts vom BIP ermittelt orientieren. Und das kann man auch für alle drei Lehrjahre berechnen.
Jetzt streitet die Koalition gerade über das Thema. Wenn es nach Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek geht, ich habe die Zahlen schon genannt, soll der Mindestsatz bei 504 Euro liegen. Sie von den Gewerkschaften, Frau Konte, Sie sagen, das reicht nicht. Warum nicht?
Mit 504 Euro unterm Strich, wenn ich die Sozialabgaben abziehe, bei ungefähr 400 Euro, kann ich mir keine Wohnung leisten, geschweige denn die Anreise zum Betrieb oder eine Ausbildungsvergütung soll für die Existenzsicherung reichen und soll auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erreichen. Also mit 400 Euro versuchen Sie mal ein WG-Zimmer zu finden oder sich ein Monatsticket zu kaufen. Das reicht bei weitem nicht aus.
Ja, den Gedanken kann man jetzt natürlich auch weiterspinnen, weil mit 650 Euro in einer Großstadt wie Köln, München oder auch Berlin wird es auch eng. Also ich glaube, dass wir da einfach von den Rahmenbedingungen mehr für Auszubildende tun müssen. Also was auch diskutiert wird gerade, ob wir nicht Studentenwohnheime für Azubis öffnen sollten oder ob wir nicht Azubis-Tickets wirklich flächendeckend anbieten, um klarzumachen, Mobilitätskosten in der Ausbildung ist nichts, was ein Auszubildender oder ein Betrieb bezahlen sollte, sondern das ist dann auch eine staatliche Aufgabe, den Weg zur Berufsschule zu organisieren. Und da haben wir gerade in den Ländern, ist ja wieder das föderale System, ganz häufig, dass bewusst keine Landesfachklassen eingerichtet werden, weil da muss das Land zahlen, sondern dass man noch kleine Standorte so lässt, eben mit den Schwierigkeiten, die Mobilität dann in den Regionen zu organisieren. Und ich glaube, da könnte man eigentlich viel, viel mehr für Attraktivität von Ausbildung tun, wenn wir auch Berufsschulen besser ausstatten und da bessere Rahmenbedingungen für eine Lernortkooperation auch schaffen.
Das sehen wir auch so. Wir brauchen Azubi-Tickets, wir brauchen Azubi-Wohnheime oder Bildungswohnheime, also mehr Wohnraum für junge Menschen. Aber wir brauchen eben auch eine untere Haltelinie bei den Azubi-Vergütungen. Das heißt, wir brauchen die Mindestausbildungsvergütung, zwar angekoppelt an die Tarifverträge.
Dankeschön Ihnen beiden. Das waren Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, dort Leiter des Kompetenzfelds Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte, und Manuela Konte, Bundesjugendsekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Dankeschön Ihnen beiden.
Ja, danke Ihnen auch.
Und jetzt habe ich noch eine möglicherweise gute Nachricht für alle, die gerne ein bisschen trödeln. Eine Jurastudentin fiel durch eine mündliche Prüfung wegen 5 Minuten Verspätung. Sie war zwar zum Start pünktlich erschienen, aber nach einer Pause nicht rechtzeitig zur Prüfung zurückgekehrt. Und das Prüfungsamt hat sie deshalb durchrasseln lassen. Zu Unrecht, das hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Die Begründung, die Studentin durchfallen zu lassen wegen 5 Minuten, sei unverhältnismäßig. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso, Kunst und Pop, und dort moderiert Christoph Reimann. Und bei ihm geht es unter anderem um Sex, und zwar in Computerspielen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.